In der Kategorie Wir sind live präsentieren wir unsere Live-Podcasts vom Podfluencer Festival. Schnuppert ein wenig Festivalluft und genießt den Spaß. Wir sind die Podfluencer.
Hello. Hello.
Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mommies and
Magic.
Mega, mit Intro. So hört sich das bei uns an. Alle 14 Tage seit 2 Jahren.
Und fast 60 Folgen.
Reden wir über alte Ägypten in der Popkultur. Wir geben euch heute ein Medley. Best of Mommies and Magic. Was treiben wir eigentlich und was hat es eigentlich mit Altägypten und der Popkultur so auf sich?
Ja, wir haben gestern schon so ein bisschen Publikumsbefragung gemacht und das meiste, was uns gesagt wurde, was man denn so vom alten Ägypten und der Popkultur kennt, war die Mumie.
Die Mumie.
Brandon Fraser. Ja, lieben wir auch, alle heiß und innig, haben wir schon mehrfach gesehen, die Mumie 1, die Mumie 2, über die Mumie 3 sprechen wir nicht.
Nein.
Der existiert nicht, niemand redet über diesen Film.
Wir fragen mal das Publikum, Altägypten in der Popkultur, was fällt euch so ein?
Wenn ihr nicht gerade auf die Folie guckt.
Wir haben was vorbereitet, falls euch nichts einfällt. Also, wir
schweigen,
haben Filme.
Schweigen in den Reihen.
Schweigen in den Reihen, dann schauen wir mal auf unsere schlaue Liste. Comic, Asterix bei Kleopatra. Wer hat als Kind Comic gelesen?
Asterix, ja,
oder auch
alle
als
Asterix
Großer
gelesen. Ne? Ja, Sollte man sich auch mit erwachsenen Augen nochmal antun, steckt unglaublich viel drin.
Dann in der Sesamstraße, Ernie und Bert als Klischee-Archäologen mit Tropenhelm. Gut. Stargate.
Natürlich.
Ja, man munkelt, dass manche Leute wegen Stargate auch Ägyptologie studiert haben.
Ja, und wegen der Mumie.
Und
wegen
natürlich
Indiana Jones.
Indiana Jones, auch auf der Folie. Bücher ohne Ende. Christian Jack, 5 lockere Teile, a 400 Seiten.
Über Ramses den Großen.
Ja, kann man machen.
Aber auch solche abgefahrenen Sachen wie Altägypten in Heavy Metal. Auch da gibt es unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Wir haben festgestellt mit unseren Recherchen, Altägypten ist überall und man sollte meinen, dass wir mit 60 Folgen so langsam ans Ende kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir machen, desto mehr Ideen kriegen wir selbst, aber auch von außen zugetragen. Es ist krass. Altägypten ist wirklich überall. Trotz 3000 Jahre in der Vergangenheit, wir sind modern wie immer. Wie hat es eigentlich angefangen, dass wir gepodcastet haben? Du hast die Fernbedienung, du darfst
es
weiterschalten.
Ich habe die Fernbedienung. Warte mal, jetzt sitze ich verkehrt drin. Nämlich.
Das war eins zu weit.
Entschuldigung. So, da sind wir richtig.
Vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch Moon Knight gesehen.
Oh, ja, Begeisterung
genau,
in der ersten Reihe. Sehr
in die
gut.
Zumindest. Ja, Moon Knight. Wir haben auch Moon Knight gesehen und sind in so ein kleines Loch gefallen.
Ganz klein.
Minimal.
War, ja.
Dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich selbst durfte während Corona im Ägyptischen Museum hier in München, ich hoffe, ihr wart alle schon da. Wenn nicht, dann wisst ihr, was ihr demnächst zu tun habt. Morgen 1 Euro
am 22 Sonntag. Grad, konstant runtergekühlt, bei dem
schön.
Wetter genau das Richtige.
Genau, am Königsplatz. Wir haben in Corona einen Museumspodcast angefangen und es ist in meinen Händen gelandet. Roxane, mach mal einen Podcast. Ich hatte keine Ahnung, weder vom Podcast aufnehmen, noch von Geräten, noch von Technik. Wir haben es trotzdem hingekriegt. Wir haben einfach so angefangen und uns auf dem Weg hin verbessert. Es ist ein Museumspodcast, der ist ein bisschen gediegener und ein bisschen trockener und man redet dort nicht unbedingt über Moon Knight. Ich wollte aber über Moon Knight reden. Glücklicherweise kam während dieser Zeit Nora ans Museum.
Tada.
Und wir haben eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt und haben beschlossen, wir machen einfach noch einen extra Podcast. Keinen, der offiziell am Museum angesiedelt ist, aber einen Podcast, der vom Museum freundlich gefördert wird.
Gott sei Dank, ja. Wir haben nämlich die Möglichkeit, dort ein wunderbares Podcast-Studio nutzen zu dürfen, mit thematisch passend ausgekleidetem Pyramidenschaum, also auch gut für die Tonqualität.
Natürlich.
Und wieder Pyramiden, also auch da.
Überall. Altägypten ist selbst in der Schaumstoffindustrie.
Genau, dann haben wir 3, 4, 5, 6 Mal Moonlight geguckt.
Mindestens.
Mindestens und sind vielleicht ein bisschen eskaliert und haben dann vor 2 Jahren im April unsere erste Folge aufgenommen.
Und da wir ja immer schön geckige Titel suchen, hatten wir die erste Folge genannt, Das Krokodil und sein Nilpferd.
Was natürlich
weiß,
nichts
woher
mit
es kommt.
Kollegen aus dem Film zu tun hat.
Bud Spencer, Terence Hill, hat nichts mit dem alten Ägypten zu tun, aber war halt Das Krokodil und sein Nilpferd. Und Das Krokodil und sein Nilpferd sind halt schon sehr altägyptisch. Und irgendwie ist das auch wieder etwas eskaliert, wie viele Dinge, die wir anfassen. Und so sind wir inzwischen zum Nilpferd und zum Krokodil geworden. Es sind unsere alter Egos, die wir im Podcast schön pflegen. Und wer unsere Postkarten und unsere Visitenkarten in der Hand gehabt hat, wird uns natürlich auch wiedererkennen. Die Ähnlichkeit ist unverwechselbar.
Gut getroffen. Also da nochmal vielen Dank an die Künstlerin, die uns das zum 2. Geburtstag gemacht hat. Krokodil und Nilpferd, weniger mit Bud Spencer und Terence Hill, sondern vielmehr natürlich mit Moon Knight die Verbindung, weil es da 2 großartige Charaktere gibt, ein Krokodil und ein Nilpferd. Mhm. Und ich mochte das Krokodil viel lieber. Nein,
du. Nein, ich.
Du. Also, ja, du also das war relativ klar. Ich nehme das Nilpferd.
Es war ziemlich eindeutig, weil Nora nämlich auch in ihrer Forschungsarbeit schon über Nilpferde beziehungsweise die Göttin Taweret, die wir hier sehen können, geforscht hat. Und deswegen war sie natürlich notgedrungen das Nilpferd und ich das Krokodil.
Also wenn ihr was zu Nilpferden wissen wollt, ich weiß alles. Alles über Nilpferde. Ein anderes Thema.
Nora hat eine Podcast-Folge zum Nilpferd gemacht. Da werdet ihr alle Details zu Nilpferden erfahren. Müsst ihr nachhören, kriegen wir jetzt hier gerade
nicht unter. Wer lieber Krokodile hört, dazu gibt es auch eine Folge.
Ganz klar.
Dann natürlich die Frage, super, Moon Knight. Okay, wir haben Ägypten ohne Ende, im Moon Knight auch sehr viele Ägyptenbezüge drin, von Hieroglyphen, von Göttern, von Skarabäen und Amuletten, alles wunderbar. Und dann stellte sich natürlich uns die Frage, wie kommt denn eigentlich dieser ganze Ägypten oder auch weitergefasst die Antike in unsere Popkultur? Was macht die denn da eigentlich und wie ist sie da hingekommen? Denn wir arbeiten ja beide im Ägyptischen Museum und haben dort auch festgestellt, dass die Leute mit den Ideen auch ins Museum kommen. Also viele haben Moon Knight geguckt, sind dann ins Museum gekommen, wollten die Sachen wissen. Und so ging es dann natürlich auch mit ganz vielen anderen Sachen. Also habt ihr schon mal Gold gefunden? Was ist der Fluch des Pharao?
Wo sind die Mumien?
Und die Aliens?
Und die Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben?
Ja, also all das werden wir regelmäßig im Museum gefragt.
Wie war das eigentlich mit Moses?
Ja, weiß ich auch nicht. Und ja, die Frage ist natürlich, woher haben diese, oder unser Publikum hat die Ideen, kommt ruhig rein, wir haben noch Platz ganz vorne, kein Druck.
Von mir ist auch ganz hinten.
Da ist auch noch Platz, kommt gern rein, wir reden über das alte Ägypten, bitte gerne, oder Popkultur. Und also einer der wichtigsten Quellen, die sich hartnäckig bis heute hält, ist dieser Herr. Wer nochmal ganz hinten im Stübchen graben mag, im Oberstübchen. Herodot ist einem vielleicht schon mal im Geschichtsunterricht begegnet. Ich weiß nicht, wie euer Geschichtsunterricht war. Meiner war relativ tröge. Aber wie sich herausgestellt hat, begegnen wir Herodot eigentlich in fast jeder Folge. Und deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wo man seinen Herodot hat. Und
man sollte immer einen Herodot dabei haben. Es gibt ihn auch im handlichen Taschenformat.
Richtig. Herodot ist ja ein... Also Cicero, den kennt ihr vielleicht aus dem Lateinunterricht, nennt Herodot den Vater der Geschichtsschreibung. Und auf heutige Zeit gesehen ist er eigentlich der angesagteste Reiseblogger seiner Zeit. Er ist nämlich durch die damals bekannte Welt gereist und hat sich vor Ort alles zeigen lassen, hat die Leute, die in den Ländern wohnen, befragt und hat dann alles aufgeschrieben, stolze 9 Bücher, die er die Historien nennt. Er war im Schwarzmeergebiet, in Thrakien, in Makedonien, bei den Skythen, im Vorderen Orient, in Babylon, in Griechenland. Er selbst kommt aus Persien und lebt in einer Zeit, in der das persische Großreich angesagt ist. Das persische Reich expandiert. Das findet nicht jeder gut, das sehen wir gleich noch. Denn Herodot reist auf Geheiß oder mit Erlaubnis der Perser, die Ägypten erobert haben, nach Ägypten, um dort zu schreiben. Und die Ägypter erzählen ihm vielleicht auch die ein oder andere Schmankerl und nicht so ganz die Wahrheit.
Man weiß, wie das heute ist. Bei Reiseführern ist das auch immer noch so. Hauptsache dramatisch, Hauptsache schön, Hauptsache gruselig. Herodot hat das alles aufgeschrieben, weil das stimmte ja, was sie alles erzählt haben.
Genau, ein Zeitkollege von Herodot war auch total beeindruckt und gesagt, ja, super Herodot, hast du alles gut gemacht. 450 Jahre später Plutarch, ein anderer Historiker, der uns auch sehr oft begegnet, rümpft schon wieder die Nase und sagt, alter Herodot, geht gar nicht. Und bis heute ist auch nicht klar, was wir von Herodot als bare Münze nehmen dürfen und was nicht. Auf jeden Fall müssen wir da sehr kritisch immer drauf schauen. Vielleicht nur als ein Beispiel, Herodot schreibt über den Bau der Pyramiden. Ja, ganz viel über das alte Ägypten, er lässt sich da aus und er fand den Cheops, der die größte Pyramide, das heute einzige noch stehende Weltwunder gebaut hat, den fand er nicht so cool, den hat er ordentlich schlecht dargestellt. Und er erzählt, die Pyramiden wären gebaut worden mit Steinen, die durch die Prostitutionsarbeit seiner Tochter kämen. Also Cheops hat seine Tochter zur Prostitution gezwungen und jeder Freier musste einen Stein mitbringen, wie auch immer man so einen teuren, also so einen tonnenschweren Stein mitbringt. Und dadurch wären die Pyramiden dann errichtet worden.
Nebenbemerkung, die Pyramide, die große, enthält ungefähr 3 Millionen Steine.
Zu mehreren Tonnen Gewicht. Wir wissen bis heute noch nicht so ganz sicher, wie man die von A nach B getragen hat. Es gibt da mehrere Theorien. Also gute Geschichte, aber nicht haltbar.
Genau. Also wie vieles, was Herodot erzählt hat, sind das wahrscheinlich eher Fake News. Trotzdem findet man das heute immer noch. Nach 2.500 Jahren halten sich manche von den Geschichten, die Herodot erzählt hat, immer noch. Cheops war böse, hat eben seine Tochter unterdrückt oder auch ganz viele andere Sachen. Über Mumifizierung, über ganz andere Sachen. Fake News sind schwer totzukriegen, auch in der Ägyptologie. Herodot ist also eine unserer wichtigen Quellen. Er hat auch schon mal so eine Ägyptomanie ausgelöst, die sich bis in unsere heutige Zeit gehalten hat. Und eine andere, die wir bis heute noch kennen, ist
Trommelwirbel.
Die Dame mit der Nase.
Diese schöne Nase.
Lange Geschichte dahinter, nicht unbedingt hat Kleopatra eine wirklich schöne Nase gehabt, aber Kleopatra ist eine der bekanntesten Königinnen im alten Ägypten. Es ist auch die letzte und ihr wisst es vielleicht nicht, dass Kleopatra die siebte ist und dass es bereits 6 Kleopatras vor ihr gab und sogar noch eine nach ihr. Mit Kleopatra endete 3000 Jahre altes Ägypten. Kleopatra zunächst mit Cäsar verbandelt. Cäsar ist ermordet worden. Wir wissen das alle, die Iden des Märzes 44 vor Christus. Kleopatra hat sich dann einem der Nachfolger von Cäsar, Marcus Antonius, an den Hals geworfen. Die beiden hatten Beef mit Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, haben in der Schlacht von Actium gegen ihn verloren. Kleopatra hat sich umgebracht, Marcus Antonius hat sich umgebracht, alle waren tot, Ägypten herrscherlos. Und wurde deswegen ins Römische Reich integriert. Es ist für uns ein guter Cut zu sagen, wir lassen die klassische altägyptische Geschichte hier enden, die 3000 vor Christus begonnen hat, hier 30 vor Christus endet. Zack, altes Ägypten, schön abgeschlossen. Wir wissen natürlich, Geschichte endet nicht so einfach, setzt sich natürlich weiter fort, aber das ist zumindest die Zeit, die wir in der klassischen Ägyptologie behandeln. Ägypten war jetzt kein eigenes Land mehr, sondern Ägypten war jetzt Teil des römischen Weltreiches, hatte aber auch dort eine ganz besondere Rolle inne. Ägypten als die Kornkammer des römischen Reiches, Ägypten als fruchtbares Land, konnte die Legionen des römischen Imperiums versorgen. Und nur dadurch hat Rom in der folgenden römischen Kaiserzeit seine ganze Expansionspolitik überhaupt betreiben können. Ohne Ägypten wäre das schlichtweg unmöglich gewesen. Das hat ganz, ganz viele Folgen gehabt. Nicht nur, dass Rom so groß geworden ist, man hat auch ägyptische Götter importiert, insbesondere Isis, die Große, die Zauberreiche, die einen wahren Glaubensfeldzug angetreten hat. Man hat hier in Deutschland Isis-Heiligtümer, in Mainz beispielsweise. Das
im Einkaufszentrum findet ihr ganz leicht.
Genau. Das nördlichste Isis-Heiligtum, was wir kennen, befindet sich auf den britischen Inseln in London. Also von Ägypten bis auf die britischen Inseln hat sich Ägypten ausgebreitet. Ja. Voll krass. Also Ägypten war in, Ägypten war in Mode. Die römischen Kaiser haben natürlich dann auch Urlaubsfahrten nach Ägypten unternommen. Und Kleopatra ist bis in unsere heutige Zeit berühmt. Asterix, ihr habt es alle gelesen, ihr habt vielleicht auch schon Elizabeth Taylor in dem großen Monumentalfilm gesehen und hat sie wahrscheinlich mit der wirklichen Kleopatra nicht so viel gemeinsam.
Also vielleicht als Vergleich, die Statue oben, das ist, glaube ich, das einzige Büstenbildnis von Kleopatra, das wir haben.
Das ihr alles, sicher zugeschrieben ist.
Genau, alles andere, was wir noch haben, ist auf Münzen, also so Größe 2 Euro. Da könnt ihr euch vorstellen, wie detailreich man auf einem 2-Euro-Stück sich abbilden kann.
Das stammt auch nicht aus Kleopatras Lebenszeit, sondern ist erst einige hundert Jahre danach geschaffen worden.
Genau, also wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, wie sie aussieht. Ja, ob das ihre schönste Nase ist, wissen wir auch nicht, weil diese Statue sind natürlich auch das Instagram ihrer Zeit. Die macht man natürlich so, wie die Person sich am schönsten sieht. Sie entspricht den aktuellen Schönheitsidealen und vielleicht nicht unbedingt der Realität.
Ja, und nun sind wir bei den nächsten Fake News, denn Kleopatra hat nun mal gegen das römische Imperium verloren. Sie hat erst Caesar verführt, dann hat sie Marcus Antonius sich an den Hals geworfen. Alles ganz furchtbar, schlimm, die orientalische Schönheit, die sie alle verhext hat und so weiter und so fort. Das ist römische Propaganda, die wir durch die römischen Schriftsteller der späteren Zeit haben, die natürlich Kleopatra nicht unbedingt im besten Licht zeigen. Das heißt, was wir auch hier immer wieder haben, ist natürlich das, was uns im Geschichtsstudium und in der Geschichtswissenschaft immer betrifft, Quellenkritik. Wir müssen immer uns auch anschauen, wer hat es geschrieben, warum haben es die Leute geschrieben, warum haben wir es heute noch, was können wir denn daraus lernen? Und ganz viel, was wir heute von Kleopatra noch meinen zu wissen, geht eben auf diese römische Propaganda zurück. Und das sind Sachen, die immer und immer wieder tradiert werden. Ob das jetzt wirklich so war und ob Kleopatra sich jetzt alle zu Sexsklaven gemacht hat oder wie auch immer, schwierig. Wahrscheinlich war es ganz anders.
Ja, also eben da auch zur Tradierung. Wir haben die Quellen der Römer, die da immer schön die Nase rümpfen gegenüber dieser komischen Ägypterin. Und dann haben wir eine Tradierung auch in Europa später, zum Beispiel bei Shakespeare. Ja, Riesendrama, Marc Anton und Kleopatra und dann auch in der großen Malerei. Also ganz viele berühmte Maler, 17. bis 18. Jahrhundert, die greifen eben Historienschinken auf. Neben Bibeldarstellungen kommen dann diese mythologischen und historischen Szenen in Mode. Und man hat riesige Quadratmeter an Ölgemälden mit einer ja, barbusigen Kleopatra mit der Schlange am Hals. Ja, das kennt ihr vielleicht alle aus irgendwelchen Bildern, die auch wieder aufgegriffen werden. Die ganz berühmte Szene, wie Kleopatra sich in einem Teppich gewickelt irgendwie vor Marc Anton? Caesar? Nee, Caesar bringen lässt und sich da in seine Gemächer schleicht. Also all diese Bilder tradieren sich, seit die Römer das irgendwie mal propagiert haben, weiter und weiter und weiter. Wobei es wohl kein Teppich war, bei den Römern war es ein Bettsack.
Ja.
Also eine Matratze.
Ist nicht ganz so romantisch. Die Ägyptomanie haben wir also nicht nur in der Römerzeit, sondern dann auch später in Europa. Wir machen jetzt so einen kleinen zeitlichen Sprung von ungefähr 1800 Jahren in die Zukunft.
Ganz kurz.
Ganz kurz. Zu dem kleinen, berühmten Franzosen, wobei auch da war er wirklich so klein, man weiß
es nicht. Genau, ich glaube, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Napoleon, der mit dem Hut, der immer so mit seiner Westentasche da die Hand reinsteckt und der so klein ist. Auch diese Kleinheit ist Propaganda der Engländer maßgeblich, die natürlich gegen den großen Franzosen ordentlich gewettert haben und ihn in den zeitgenössischen Karikaturen klein dargestellt haben. Also er war durchschnittlich groß. Wer letztes Jahr im Kino war, Joaquin Phoenix, trifft das mit seiner Körpergröße tatsächlich richtig. Weil meine Reaktion war auch, Joaquin Phoenix ist eigentlich viel zu groß, aber nein, ist er nicht.
Ja, denn wir haben uns natürlich aufgrund dieses Filmes, der im Kino war, dann auch ganz intensiv mit Napoleon Bonaparte und Ägypten auseinandergesetzt.
Weil es im Film nicht vorkam.
Ja, ganz kurz, ungefähr 2 Minuten von einem 4-Stunden-Epos. Nichtsdestotrotz, Napoleon war in Ägypten mit seinen 40.000 Mann. Soldaten?
Ja, 4000, nicht ganz, aber fast.
Jahrtausende schauen auf euch herab, auch solche berühmten Zitate.
Voll. Napoleon kennt man. Napoleon ist auf Korsika geboren. Er ist also kein Adliger, was in dieser Zeit schon ein Ding gewesen ist, weil man eigentlich im Europa dieser Zeit war man halt adlig und es war cool oder man war halt nicht adlig und hatte Pech. Mit der Französischen Revolution ändert sich das dann und es gibt Möglichkeiten, natürlich wieder nicht für alle, aber es gibt die Möglichkeiten aufzusteigen und Napoleon, auf Korsika geboren, im Unabhängigkeitskampf von Korsika groß geworden, geht das quasi das Ganze an und revolutioniert nicht nur Frankreich, sondern eigentlich ganz Europa. Ja? Die europäische Landschaft ist nachher nicht mehr die gleiche. Der hat ordentlich Tabula Rasa gemacht, auch in Deutschland. Unsere Verfassung geht unter anderem auch auf Ideen von Napoleon zurück, also hat auch noch Relevanz bis heute. Napoleon war Ägypten begeistert. Schon als Kind hat er alles gelesen, was er in die Finger kriegen konnte.
Können wir gut nachvollziehen.
Irgendwie mit Ägypten zu tun hat, ja. Und seine ersten Anläufe sind dann, er muss sich als Kriegsführer beweisen. Das erste wichtige Kapitel ist der Italienfeldzug. Da fängt er an, auch Kriegsbeute zu machen, bringt die nach Frankreich, stattet maßgeblich den Louvre damit aus. Und da bringt er natürlich auch ganz viele Ägyptenstatuen mit nach Frankreich.
Die von den Römern aus Ägypten nach Rom geschafft worden sind und dann wiederum von Rom, von Napoleon nach Paris geschafft worden sind.
Krass. Und dann weitergereicht wurden, weil zum Beispiel ein Teil hier in München jetzt steht, bei uns im Ägyptischen Museum. Das sind Sachen, die Ludwig der Erste von Bayern hier abgegriffen hat, günstig, nachdem Napoleon entmachtet worden ist, und die den Grundstock des Ägyptischen Museums bis heute bilden.
Ja, also Verbindung vom alten Rom bis in unsere heutige Zeit. Man kann sich die Objekte bei uns im Museum noch angucken. Voll krass. Warum war er jetzt in Ägypten?
Weil er es kann. Die Klar. Idee war, dass man natürlich die große Power im Mittelmeer sind die Engländer. Und das möchte man nicht. Deswegen war die Idee, den Kontakt von England, vor allen Dingen nach Indien, die große wichtige Handelsroute, die England dominierte und aus der England natürlich auch seine Profite zog, diese Handelsroute zu stören und das Mittelmeer unter französische Kontrolle zu bringen. Wo macht man das am besten? Man nimmt Ägypten ein. Frankreich hat schon lange mit Ägypten geliebäugelt. Es gab schon unter Ludwig dem 14. erste Pläne. Und Napoleon sagt jetzt, komm, los, gehen wir. Wir machen das. Die brechen in einer Nacht- und Nebelaktion auf. 35.000 bis 40.000 Mann starten von Marseille auf einer Riesenflotte an Schiffen. Und bis sie abgelegt haben und 2-3 Tage gefahren waren, wussten auch die Schiffsleute und die Soldaten nicht, wo es hinging. Ja, es war ein Riesenkrieg in Europa, England gegen Frankreich, Frankreich gegen alle anderen. Und da war eben diese Geheimhaltung erste Priorität. Der Ägyptenfeldzug, damit wollte Napoleon sich verwirklichen und eben auch seine Machtstellung als Kaiser sichern. Das hat dann leider nicht so ganz geklappt. Er hat 4 Jahre in Ägypten rumgedruckst, um die 13 Gefechte geführt. Deswegen war der Film auch dann so lang, weil er das in anderen Ländern auch gemacht hat. Ja. Es hat nicht so ganz hingehauen. Die erste große Schlappe ist die Seeschlacht von Abukir gegen die Engländer, gegen Admiral Nelson. Von dem hat man vielleicht schon gehört. Die zwingen Napoleon weiter in Ägypten zu bleiben, auch sich gegen das Osmanische Reich nach Syrien zu wenden. Und während Napoleon eben dann über die Sinai-Halbinsel nach Syrien geht, um gegen die Osmanen zu kämpfen, bleibt eine bestimmte Gruppe in Ägypten. Napoleon hat nämlich 160 Wissenschaftler mitgebracht. Und die wuseln jetzt durch ganz Ägypten, drehen jeden Stein um. Das sind Mathematiker, Physiker, Geologen, Geographen, Zeichner, Philosophen, Philologen. Alles, was irgendwie wissenschaftlich Rang und Namen hatte, wurde da eingeladen und mitgebracht. Und die sammeln, dokumentieren, zeichnen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und daraus entsteht dann
die Description de l'Egypte, ein großbändiges, mehrbändiges Werk. Wenn man sich die Originalprints anguckt, die haben so die Maße dieses Tisches ungefähr aufgeschlagen. Also die kann man nicht einfach so mal schnell händeln. Das ist eine, ja, eigentlich die erste Publikation über das alte Ägypten. Und ganz viele von den Sachen, die die Zeichner damals gezeichnet haben, das sind auch die einzigen Hinterlassenschaften von solchen Monumenten, weil viel bis heute kaputt gegangen ist. Das heißt also, auch wir in der Forschung können uns manchmal nur noch auf diese Abbildung in der Description de l'Egypte wiederum berufen. Ja. 1799, ne? Also das, wir arbeiten da teilweise auch mit einigen besonderen Quellen.
Top aktuelle Literatur. Also das ist auch unser Problem, unsere Herausforderung in der Forschung. Unsere Literatur veraltet nicht. Ja, gerade wenn man eben sagt, die Dokumente oder die Monumente, die sind teilweise zerstört. Das heißt, diese Quelle ist die einzig wahre Quelle, die wir noch haben. Das heißt, die zitieren wir immer, die lesen wir immer. Und das macht eben auch unser Wissen irgendwie immer größer und größer und größer, weil wir das alles immer rezitieren und Bücher über Bücher über Bücher schreiben.
Napoleon hat also Ägypten wieder mit nach Europa gebracht und es ist dann eine große Ägyptomanie ausgebrochen.
Aber
Ägypten
hallo.
War modern. Du darfst mal wieder einmal weiterschalten. Ägypten war modern, alle wollten Ägypten haben, man hat sich ägyptisch eingerichtet, man hat 1000 Sachen getan. Man hat übrigens während Napoleons Feldzug noch ein anderes Ding gefunden, wo ist unser Bild hin? Und vielleicht
ich habe nichts gemacht. Das ist der Fluch aus dem Workshop.
Gucken, ob der irgendwie doch in den Ruhemodus geraten ist, das Ding. Sonst muss jemand den Geo holen. Man hat ein ganz besonderes Objekt gefunden bei Festungsarbeiten in der Nähe von Alexandria in der Stadt Rosette. Und zwar den berühmten Stein von Rosette. Mit Hilfe des Steins von Rosette konnte man die Hieroglyphen entziffern. Die hat man nämlich bis dahin nicht lesen können. Es hat ein bisschen gedauert, bis 1822, bis Jean-François Champollion wieder...
Soll ich mal gucken? Ich gehe mal gucken.
Ich weiß nicht. Es ist gerade eben einer raus. Hoffen wir. Bis Jean-François Champollion die Hieroglyphen wieder entziffert hat. Das heißt, seit dieser Zeit, seit 1822, konnte man jetzt auch endlich wieder lesen, was auf den ganzen Dokumenten, auf den Monumenten stand. Und man hat wieder einen ganz, ganz neuen Zugang zum alten Ägypten gefunden. Und damit ist natürlich auch die Wissenschaft, die wissenschaftliche Bearbeitung von Ägypten, einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen. Ägypten war in der Wissenschaft angekommen. Die Ägyptologie ist in dieser Zeit eigentlich erst entstanden. Das heißt, wir sind auch noch eine total junge Wissenschaft.
200 Jahre.
Ja, genau, ziemlich genau. Bei den anderen Antiken, Römer, Griechen, die kennt man schon viel, viel länger. Mit denen kann man sich auch schon viel länger noch beschäftigen. Da ist es so, dass sich die verschiedenen Wissenschaftsbereiche inzwischen auch untereinander abgespalten haben. Man hat die Sprachwissenschaft, man hat die Kunstwissenschaft. Das ist in der Ägyptologie noch alles eins. Einmal unten auf dem Surface so ein bisschen, nee, da oben nicht, sondern das Surface unten, hat das noch Bild?
Ja, der macht schon Feierabend, der Laptop, ich verstehe das, zu heiß. Ah, da kommt Licht, wir sehen das Licht, Licht am Ende des Beamers, schön.
Ich weiß es nicht, kommt es wieder?
Aber ich sehe doch das Licht, jetzt.
Ah.
Ja. Die Spannung steigt. Also stellt euch vor, ihr seht da tolle Bilder.
Ja,
ist ja ein Podcast, ja, so für die Ohren.
Ja, also eigentlich braucht ihr ja überhaupt nichts zu sehen. Ne? Ja, da ist sie wieder, unsere Ägyptomanie. Also links oben, ein bisschen schlecht zu sehen, der Stein von Rosette. Ganz viele andere Sachen, die dann gekommen sind. Und wir haben also im ausgehenden 19. und auch im Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch diese Begeisterung für Ägypten. Man gräbt in Ägypten, man versucht, möglichst viele Sachen zu finden. Könnten wir jetzt ewig drüber sprechen.
Genau, von die ersten Sony Reiseberichte, ne, die Leute machen Urlaub da, ja, das Klima ist so angenehm, da im Gegensatz zu dem blöden englischen nasskalten Wetter verbringt man seinen Urlaub lieber in Ägypten. Dort reist man dann schön rum mit der Feluke und man macht eine Nilkreuzfahrt.
Zur Erholung, wir würden auch gerne irgendwie mehrere Monate Sightseeing, zur Erholung
noch. Würden wir auch gerne machen, ich gehe da immer nur zum Arbeiten hin, ja, was soll ich tun? Und man bringt natürlich Sachen aus Ägypten mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, bringt man nach Hause mit. Vorrangig kleine, schöne Figuren, kommen wir später noch mal drauf. Oder auch größere, zum Beispiel Mumien.
Ägypten ist in dieser Zeit ein Selbstbedienungsladen. Kolonialismus ist ein ganz, ganz großes Ding. Jeder, der irgendwie Rang und Namen hat, fährt nach Ägypten, bringt Sachen mit. Es wird in die gesamte Welt verteilt. Deswegen sind die ägyptischen Museen heute auch so voll. Ne? Es gab damals noch keinen wirklichen direkten Antikendienst. Es gab niemand, der dieses kulturelle Erbe des alten Ägypten geschützt hat. Die Ägypter selbst haben auch irgendwie fröhlich ihre Sachen verschenkt. Das ist also nichts, was irgendwie nur geplündert worden ist.
Nee, man kann damit gut Geld machen, ne? Genau. Weil irgendwie ist da eben der Hype ist halt da, das Interesse ist groß und dann kann man gegen ein bisschen Bakschisch entsprechend tolle Dinge mit nach Hause nehmen. Das funktioniert, glaube ich, in jedem Land.
Wir haben es wieder geschafft. Es war wohl doch der Laptop, der irgendwie in...
Alles wunderbar.
Ja, es war jemand hinten dran und hat irgendwie da auf dem... Irgendwie, kriegen wir hin. Genau. Jetzt haben wir nur noch 17 Minuten. Also
wir kriegen das hin. Oh, Beeilung, Beeilung.
Irgendwann dachte man Anfang des 20. Jahrhunderts, so im ersten Viertel, dass man eigentlich schon alles entdeckt hat. Das Tal der Könige, die große Grabstätte war leer.
Gibt es da noch was zu finden?
Ja, es gibt eins ganz Großes. Nein, zu weit. Da, den hat man gefunden. 1922, die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. Ein unberaubtes, quasi unberaubtes Grab im Tal der Könige. Den jungen König, von dem eigentlich niemand
irgendetwas weiß.
Genau.
Also alle kennen ihn, ja? Also
heute?
Wer hat von Tutanchamun gehört? Die Quote ist relativ gut, ja, nicken im Publikum. Was wissen wir über den? Gold.
Ja.
Ja, gut, genau. Reicht. Genau, das war's auch.
Ja, also für uns, wir kriegen schon immer so ein bisschen Krätze, wenn wir Tutanchamun nur hören, weil er so ungefähr der unwichtigste König in 3000 Jahren altägyptischer Geschichte ist. Er ist mit 8 Jahren ungefähr auf den Thron gekommen. Da konnte er noch nicht richtig regieren. Das heißt, er hat also seine Regenten gehabt, die die Geschäfte für ihn geführt haben. Er ist mit 18 Jahren gestorben.
Da kann man nichts reißen.
In diesen 10 Jahren hat er echt nicht viel gemacht. Ja, und dann hat man ihn halt vergessen. Er ist schnell begraben worden, schnell ein Grab zusammengehudelt, weil mit 18 Jahren rechnet ja keiner damit, dass er jetzt schon abtritt. Also alles, was man hatte, rein in das Grab, Notgrab, zugemacht, vergessen. Übersiedelt worden, weil unwichtig. Keiner hat sich mehr an ihn erinnert. Bei uns heute im kulturellen Gedächtnis ist er halt einfach so drin, ja, weil das Grab vergessen wurde und quasi unberaubt war. Wenn man sich vorstellt, ja, es ist ein Megagrab, es sind über 5000 Objekte rausgeholt worden in über 10 Jahren Grabung. Krass, was da alles drin ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ein König wie Ramses II., der über 60 Jahre lang über Ägypten regiert hat, der mit über 90 Jahren abgetreten ist, wie wohl dessen Grab ausgesehen haben mag.
Das wäre der Knaller gewesen.
Das wäre es gewesen.
Haben wir aber nicht.
Ja, haben wir nicht. Ist nämlich schon in früheren Zeiten beraubt worden. Grabräuberei war auch schon ein Ding im alten Ägypten. Wir haben Grabräuberprozesse aus der späteren Zeit nach Ramses II. Im Neuen Reich. Also sehr, sehr krass. Kein Phänomen der heutigen Zeit, hat man auch damals schon gehabt. Naja, und Tutanchamun ist halt heute so berühmt, weil er eigentlich genau so unwichtig war. Das zeigt uns einfach auch diese Relevanz. Ne? Also Kleopatra, die siebte, die durch die Propaganda bekannt ist. Tutanchamun, der bekannt ist, weil man ihn vergessen hat. Irre.
Und Tutanchamun, der eben den Fame dann gekriegt hat, weil er in der Zeitung, nämlich in der New York Times, dann da sein Fame gekriegt hat. Die Grabung wurde sehr schlau vermarktet. Die New York Times war die einzige Zeitung, die live berichten durfte, die die ersten Bilder bekommen hat. Und dadurch hat sich das dann tradiert und es wurde da wirklich ordentlich die Werbetrommel gerührt.
Es war der erste Medienhype so der modernen Zeit.
Absolut. Das Ganze natürlich noch gekürt mit diversen wunderbaren Geschichten der
Fluch des Pharaos
natürlich. Von dem habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Die Krönung, mysteriöse Todesfälle, die sich häufen nach der Grabesöffnung. Mhm. Der bekannteste oder das bekannteste Opfer des vermeintlichen Fluches, der Finanzier der Ausgrabung, Lord Carnarvon V.
Der Finanzier.
Der stirbt in Kairo, das Licht geht aus, sein Hund in London zeitgleich
fällt tot um.
Das beeindruckt bis heute.
Ja.
Nichts davon ist wahr.
Also Lord Carnarvon ist tot.
Ja, das stimmt.
Ja, leider. Ist allerdings an einer Blutvergiftung gestorben, war auch nicht wirklich bei ganz guter Gesundheit. Deswegen ist er überhaupt erst nach Ägypten, um sich nämlich zu erholen. Die anderen Sachen, ja, lässt sich halt irgendwie alles zusammenrechnen und macht natürlich auch was her. Warum hat man den Fluch des Pharao erfunden? Naja, weil die Times halt die alleinigen Rechte hatte, über diese Ausgrabung zu berichten. Alle anderen Zeitungen mussten erst warten, bis die haben und dann durften sie abschreiben und das wollten sie nicht. Und deswegen hat man sich halt einfach dramatische Geschichten ausgedacht und deswegen haben wir heute immer noch mit dem Fluch des Pharao zu kämpfen.
Voll. Ja. So sieht's aus. Wir müssen vielleicht, sollen wir die Nofretete weglassen? Und
Ganz kurz.
Die können wir nicht weglassen. Okay, entsetztes Publikum, Entschuldigung, mein Fehler.
Ganz kurz, 2 Jahre nach Tutanchamun, naja, nee, nicht ganz. Also man hat sie ein bisschen früher gefunden, nämlich in den 1910ern. Nofretete, die berühmte, heute in Berlin, ist nach Deutschland geschafft worden von Ludwig Borchardt. Dem Ausgräber ist dann an den Privatsammler James Simon verkauft worden. Der hat sie dann dem Ägyptischen Museum in Berlin gestiftet. Ab 1924 war sie für die Öffentlichkeit zu sehen und alle so, oh! Und deswegen hat sie ungefähr heute die gleiche Stellung wie Tutanchamun. Ja, sie ist sehr schön. Ja.
Aber crashte halt damals in das Schönheitsideal der 1920er Jahre und ist deswegen eigentlich so gehypt worden. In der ägyptischen Kunst ist sie auch ein einzigartiges Stück, das ist richtig, aber es gibt Vergleichsstücke, die sind nicht ganz so fertig und nicht ganz so schön. Es passt eigentlich ganz wunderbar. Es ist ein Bildhauer
Modell,
also auch nur ein Modell, nicht die fertige Arbeit. Die lag irgendwo im Sand und ist halt für die Archäologen ein schönes Stück. Sieht gut aus, aber eigentlich der Hype um die Nofretete ist aus dem Ästhetikverständnis der 1920er Jahre.
Und hält bis heute, weil wenn man ins Ägyptische Museum nach Berlin geht, dann muss man halt die Nofretete gesehen haben. Wir so, ja, nett, gehen weiter. Alle anderen
voll.
Ja, kurz Nofretete, weil es gibt nämlich noch ganz viele tolle andere. Wer findet denn das Ganze jetzt eigentlich? Wir haben ja schon gehört, so Archäologen, Howard Carter.
Weil alle so gerne singen in diesem Podcast.
Ja, genau. Wer prägt heute das Bild von Archäologen? Wenn man sagt, man möchte Archäologie, Ägyptologie studieren, dann kriegt man immer Hut und Peitsche geschenkt.
Ja,
ja.
Immer. Jedes Semester.
Immer, immer wieder.
Unser
genau.
Doktor.
Alle frotzeln, wir haben schon alle Witze gehört, ihr könnt uns gar nichts mehr.
Richtig.
Lara Croft, Indiana Jones oder natürlich
Brendan Fraser.
Genau.
Also Archäologen tragen lustige Lederhosen, lustige Lederhüte oder sind kleine dumme Sekretärinnen oder femme fatale.
Genau, mit kurzen Hosen.
Ja. Wir haben uns hinlänglich darüber unterhalten, dass Hotpants auf Grabung tragen total dumm ist. Ich verweise auf unsere Folge, weil es auch gesundheitsschädlich ist.
Nur so. Schlangen, Sonnenbrand,
Mückenstiche.
Genau.
So.
Ja. Mhm. Nein, Archäologen arbeiten ganz anders, Ägyptologen sowieso. Und wie man das tut, das könnt ihr in unserem Podcast hören. Nein, keine Panik, wir haben noch 10 Minuten, wir sind noch nicht 11 Minuten, noch nicht lange nicht zu Ende. Denn nach den ganzen spannenden Geschichten kommt erstmal ein bisschen Statistik. Statistik ist immer ganz wichtig, um auch zu gucken, wie kommt denn eigentlich unser Podcast an und wen erreichen wir denn? Es gibt uns seit 2 Jahren, Moonlight, Frühjahr 2022, fast 60 Folgen, inzwischen knapp 64.500 Zugriffe.
Das Vielen ist Dank für an dieser Stelle für ne? alle Zugriffe, immer.
Die noch ganz viel mehr werden hiernach. Freut uns sehr, weil wir sind ja nun ein echter, totaler Nischen-Podcast. Ägypten im Podcast, Ägyptologie. Ich kenne da noch so einen anderen Museums-Podcast, der sich mit
der Ägypten beschäftigt.
Gut,
ja.
Ja, der ist auch ziemlich gut. Ja, wenn ihr euch die Statistik mal kurz anguckt, kann man das da oben sehen. Man sieht da irgendwie auf der rechten Seite so einen Riesenpeak.
Den Oberpeak.
Krass, ne? Ja, es gab davor eigentlich sogar schon so einen anderen kleinen Megapeak im September des letzten Jahres. Wir haben in unsere Statistiken geguckt und haben gesagt, was? Was ist da los? Die Kack- und Sachgeschichten, wer kennt sie? Die Kack- und Sachgeschichten haben im letzten Jahr, im Herbst, eine Folge über das alte Ägypten gemacht. Und weil sie schön recherchiert haben, sind sie natürlich auf unseren Podcast gestoßen und haben in ihrer Ägypten-Folge unseren Podcast erwähnt und bei uns die Zugriffe, whoop, sehr krass. Und das scheint ziemlich gut angekommen zu sein. Auf jeden Fall haben die Kack- und Sachgeschichten uns gefragt und haben gesagt, wir möchten gerne mit euch über die Mumie reden. Und das heißt, ich bin im Februar diesen Jahres nach Hamburg gefahren und wir haben eine 4-Stunden-Folge zu die Mumie gemacht. Lohnt sich reinzuhören, es war mega lustig. Und nachdem diese Mumie-Folge der Kack- und Sachgeschichten rausgekommen ist, das ist der Mega-Peak, der danach irgendwie kam. Wir haben das also schamlos ausgenutzt und haben seitdem unsere Zuhörerschaft deutlich vergrößern können. Das sind halt diese Glücksfälle, die man einfach überhaupt nicht planen kann.
Also besser kann man es gar nicht planen, das ist, glaube ich, unmöglich.
Das wir ist freuen uns.
Cool. Wir freuen uns auch immer noch. Ja.
Und, total.
Die und, Kack- und Sachgeschichten kommen auch nach München. Ne?
Die kommen im November,
glaube ich,
auf Tour.
Genau, da werden wir uns dann hoffentlich auch sehen.
Ja, hoffen wir. Auch die anderen Statistiken sind ganz spannend, vor allem, weil wir ja nun den Vorteil haben, wir haben die 2 Podcasts, den Museums-Podcast und unseren und können das einfach so ein bisschen vergleichen. Und wir haben, wenn wir uns die Zugriffszahlen und auch die ganzen anderen Daten anschauen, mit unserem Museums-Podcast, das typische Museumspublikum, 50 bis über 70, weiblich, Apple, iPhone. Mit unserem etwas nerdigeren Podcast erreichen wir ein Publikum, wo das Museum gar nicht hinkommt. Das heißt, wir haben ein deutlich jüngeres Publikum, wir haben ein zum Großteil männliches Publikum. Ist total spannend und das sind also wirklich genau die, die freiwillig nicht ins Museum gehen, aber denen wir die Bildung halt auf der Nerdschiene vermitteln können.
Auf dem Silbertablett.
Das funktioniert aber trotzdem. Wir haben auch schon Leute gehabt, die wegen unserem Podcast ins Museum gekommen sind.
Was
und das ist genau das, was wir damit eigentlich auch erreichen wollen. Also eine andere Schicht erreichen und die dazu animieren, dass sie ins Museum kommen.
Genau, weil eben ne, Geschichtsunterricht, das hat noch nie Spaß gemacht. Da sind irgendwie 333, Keilerei bei Issos, bla bla bla, es ist nichts hängen geblieben. Und dann stößt man aber eben in dieser Popkultur plötzlich auf überall ist Ägypten, wenn ihr an eure Computerspiele denkt oder Bücher, Comics. Und man frühstückt das so ganz passiv mit ab und trotzdem kreiert es halt ein Bild im Kopf, wie Ägypten ist, auch wenn man sich aktiv damit nicht auseinandersetzt. Und da liefern wir dann zu und sagen, hey, schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert. Dann entdeckt man vielleicht auch noch ein paar spannende Sachen, kommt dann auch ins Museum oder hört den Museumspodcast und so weiter.
Boah.
Keks? Ja, Pause. Pause finde ich gut. Nicht, dass wir, also wir haben jetzt, wir
gönnen uns 7 Minuten eine Pause. Noch,
absolut, aber ist ein bisschen
Keks?
Trockener Mund. Hm. Wer auch einen Keks haben will, ich gebe dir mal rum.
Ja, tu die mal rum. Wenn ihr euch die Kekspackung anguckt. Unbezahlte Werbung, wir haben es nämlich selbst gekauft. Guckt euch mal die Packung hinten an. Ich habe sie extra auf der anderen Seite aufgemacht. Nee, so auf der eigentlich, wo man aufmacht. Ihr könnt auch hier auf die Folie gucken. Ist euch mal aufgefallen, dass da Hieroglyphen drauf sind? Auf den Butterkeksen von Leibniz.
Das ist überall drauf?
Auf allen Balsenkeksen sind Hieroglyphen drauf.
Voll. Wer von euch konsumiert Balsenkekse?
Ja, ist euch noch nie aufgefallen. Balsen-Kekse. Ägypten ist überall, selbst im Keksregal. Warum? Nun, Balsen ist ja eine deutsche Firma aus Hannover. Und der gute Gründer, Hermann Balsen, im Übrigen, der hat auch das Wort Keks erfunden. Die hießen nämlich früher Cakes, nach den englischen Cakes. Und daraus hat man eingedeutscht den Keks gemacht. Der hat eine neue Verpackung erfunden. Und diese Verpackung war super haltbar und hat die Kekse ganz lange frisch gehalten. Und deswegen hat man darauf Hieroglyphen gemacht. Diese Hieroglyphen da unten, die man sieht, Tet, eigentlich heißt es Jet, das ist das altägyptische Wort für Ewigkeit.
Und, beste Haltbarkeitswerbung. Also ein bisschen Kekse, die bis in die Ewigkeit frisch bleiben.
Wer genau hinguckt, sieht, oh, ich habe die auch auf dem Arm, aber nicht, weil ich von...
Bist du ein Keks?
Nee, ich bin kein Keks, ich bin auch nicht von Balsen gesponsert, schön wär's.
Ja, ja, so kommt's raus.
Ja, ja. Nein, sondern bei mir hier auf dem Arm steht Ansh Ucha Zeneb, Jet Er Necher, Leben, Heil, Gesundheit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Titel, den der altägyptische König immer hinter seinem Namen getragen hat. Ewigkeit.
Und jetzt auf
eine ewig mega gute Verpackung. Deswegen hat man Hieroglyphen drauf. Nebenbemerkung, inzwischen sind sie ohne diesen ovalen Ring, die Kartusche, zum Glück, die waren nämlich verkehrt herum, die Hieroglyphen. Also die Kartusche war verkehrt herum um die, Kekse, Keksregal. Und damit sind wir auch voll in der aktuellen Berichterstattung, 21. August. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es ist gerade ein Bericht rausgekommen, die Aufarbeitung der Zwangsarbeiter bei Balsen. Das heißt, ich weiß, wir schieben diese Keksfolge schon ein bisschen länger vor uns her. Jetzt haben wir einfach den aktuellen Bezug und können also über Kekse reden. Im Übrigen hatte man sogar, das war 1917 vor, in Hannover für die Keksarbeiter eine eigene Jet-Tet-Stadt zu bauen, nach altägyptischem Vorbild.
Es gibt
mit
sogar
Tempeln und allem drum und dran, es gibt Modelle davon. Man fragt sich so, what? Der Erste Weltkrieg hat das Ganze dann verhindert. Das heißt, es gibt nur die Pläne, umgesetzt hat man es nicht. Aber man steht davor und denkt sich so, krass, ja, es hätte in Hannover eine altägyptische Keksstadt geben können.
Was es aber gibt, ist tatsächlich die Tet-Gottheit. Es gibt an der Fabrik eine Statue der Keksgöttin Tet. Die sieht leider nicht ägyptisch aus, aber sollte sie wohl irgendwie sein.
Nur
wir
4 Minuten?
Eruieren das.
Ja. Ihr müsst das nachgoogeln.
Im ganz Kontext. Schnell.
3 Fragezeichen. Wer kennt 3 Fragezeichen?
Gute Trefferquote. Mhm. Die 3 Fragezeichen. Werden das alle kennen, sage ich gar nicht.
Ungefähr 2 Minuten.
2 Minuten schaffe ich. Die Mumie, die da flüstert. Wer weiß noch, wie die hieß?
Nachhören.
Neben den Jingle, ne?
Ich weiß nicht, wo er ist.
Die Mumie des Pharaos, der da flüstert, heißt Ra-Orkon. Und es gibt tatsächlich einen ähnlich klingenden altägyptischen Pharaon mit dem Namen Osorkon. Also da, gut recherchiert, nehmen wir mit. Der spricht in den 3 Fragezeichen allerdings Altarabisch. So sagt er, was aber nicht stimmt, denn... für die Folge wurde ein Ägyptologe aus Berlin hinzugezogen.
Das ist das Originalskript des Hörspiels?
Das uns dankenswerterweise zugeschickt
gefunden
wurde. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ein Ägyptologe hat die Hieroglyphen aufgeschrieben und hat auch eine Sprechprobe davon gegeben, wie das hätte klingen können, vielleicht. Und weil die deutschen Sprechenden das nicht so cool hingekriegt haben, hat man diese Sprachprobe in die Originalfolge, Folge 10, eingebaut. Das heißt, ihr hört dort keine Mumie flüstern, sondern einen Ägyptologen.
Es ist uns leider noch nicht gelungen herauszufinden, wer das wirklich war.
Ja. Der Professor in der Folge, der diese Mumie untersucht, der erwähnt seinen Kollegen Lord Carter. Ihr könnt das jetzt schon zuordnen. Bisschen Name-Dropping muss da auch immer sein. Schaffen wir noch den Bezug ins Museum? Ganz kurz?
Ganz schnell, damit wir untergehen können.
Einmal klicken.
Einmal klicken.
Ah. Oh ja. In der Graphic Novel zu den 3 Fragezeichen hängen in einem der Bilder wunderschöne Sargmasken an der Wand. Die kam uns gleich bekannt vor. Nochmal klicken. Wir haben das Original bei uns im Museum. Kommt vorbei, bringt eure Graphic Novel mit und guckt es euch an. Der Vergleich ist super.
Ja, also wenn man Ägypten malt, dann kommt man irgendwie auch auf unsere Museumsobjekte. Titanic kennt ihr, ne? Habt ihr vielleicht sogar den Film irgendwie gesehen? Was hat die Titanic mit dem alten Ägypten zu tun?
Guter Punkt. Lassen wir gerne.
Angeblich war natürlich wieder der Fluch des Pharao oder eines Sarges oder einer altägyptischen Priesterin oder einer Mumie, die an Bord war, schuld. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da oben seht ihr aus dem Film The Unsinkable Molly Brown. Diese Molly Brown, die den Titanic-Untergang überlebt hat, die gab es ja wirklich. Jene Molly Brown kam von Europa zurück nach Amerika und hatte vorher natürlich eine Ägyptenreise gemacht. Und wie man das in Ägypten so macht, ihr wisst es jetzt schon, hat man natürlich ordentlich Sachen mitgebracht. Auf der Titanic waren 4 Kisten voll mit altägyptischen Kleinkunstobjekten, Ushebtis, kleine Figürchen, die man für das Jenseits brauchte, die an das Museum in Dallas eigentlich gedacht waren. Und Molly Brown hatte eines von diesen kleinen Ushebtis in ihrer Kleidtasche als Glücksbringer. Vielleicht hat es dafür gesorgt, dass sie überlebt hat, der Rest der Titanic nicht. Die 3 Kisten sind heute immer noch irgendwo ganz unten auf dem Meeresgrund. Man hat leider die Packlisten nicht, man weiß nicht, wo das ist. Das Ushebti gibt es heute noch, das hat nämlich Molly Brown dem Captain geschenkt, der sie gerettet hat, Captain Rostron von dem Schiff Carpathia. Es blieb in seinem Besitz bis 1940, ist dann in ein Museum gekommen und ist wohl heute im Titanic Branson Museum in Branson, Missouri. Oben links ist es zu sehen. Ägypten ist überall.
Bestes Schlusswort. Wir werden sonst hier in persona von der Bühne gezogen.
Schreiend.
Wir verweisen einfach auf alle unsere Folgen, die es schon gibt. Wer mehr solcher Geschichten wissen, erfahren, erleben möchte, kann uns gerne folgen. Überall, wo es Podcasts gibt. Esst noch einen Keks, denkt an uns. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sagen danke ans Podfluencer-Team für die Einladung, für die Bühne und danke für alles.
Erzählt euren Freunden und Bekannten von uns und habt immer einen Herodot mit dabei. Und wenn ihr euch mit uns direkt nochmal austauschen wollt, wir haben auch einen sehr schönen Discord-Kanal. Fragt uns, dann
sind wir schon weg.
Ja, genau. Jetzt drücke ich auf Rec und dann ist es tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Was sagen wir immer?
Wiederhörnchen.
Later Skaters.
Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.